mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.
Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, wir haben wieder zwei Gäste im Podcast, den Emil und den Marc von Deep Hedge Golf, die jetzt auch die zweite Issue quasi rausgebracht haben. Und genau das soll auch der Grund sein, über den wir uns heute unterhalten, die zweite Ausgabe des Magazins. Daher herzlichen Dank, Marc und Emil, dass ihr heute da seid und dass wir eben auch nochmal über die schwere zweite Ausgabe sprechen, wie es bei euch im in der Ausgabe genannt wird. Marc, direkt eine Frage an dich. Vielleicht kannst du dich nochmal ganz schnell vorstellen, wer du bist, warum du golfst und wie ihr auf die Idee des Magazins gekommen seid.
Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ist ganz toll, also quasi ein Reprisal zu haben. Wie ich zum Golf gekommen bin, ist eine Geschichte, die ist gar nicht so spannend. Ende der 90er fingen in der Medienbranche eigentlich alle an, Golf zu spielen, zumindest mal in Köln, wo ich damals lebte. Mhm. Da gab es ja auch einen riesen Golfboom. Irgendwann mal um mich herum begannen dann die obskursten Leute Golf zu spielen und ein Kollege sagte, komm doch einfach mal mit, drückte mir ein 7er Eisen in die Hand. Dann war ich tatsächlich nach wenigen Minuten tatsächlich hooked, wie man so schön sagt. Es gab dann einen Ball, den ich getroffen habe, der dürfte vielleicht 60 Meter weit geflogen sein, aber er flog auf jeden Fall. Ja, es war dieser magische Moment und damit war es dann so ein bisschen um mich auch geschehen, was großartig war, weil es zu einem Zeitpunkt in meinem Leben war, wo ich hauptsächlich gearbeitet habe, also eigentlich kaum was anderes gemacht habe und sich Golf dann wie so eine Art Geliebte fast in mein Leben gedrängt hat und ständige Aufmerksamkeit gefordert hat, was mich dann auch so ein bisschen gerettet hat vor dem ununterbrochenen im Büro und stundenlangen Überstunden. Und fand ich mich dann morgens um 7 Uhr auf dem Golfplatz bis 9, bevor ich dann um 10 ins Büro gegangen bin und abends ähnlich. War eine ganz großartige Zeit und hat mir, ich weiß nicht, ob es das Leben gerettet hat, aber so ein bisschen fühle ich mich so saved by Golf. Ja.
Mega. Ja. Saved by Golf, das merke ich mir. Vielen Dank. Emil, kommen wir zu dir. Wir haben ja bei der letzten Ausgabe gelernt, dass du derjenige bist, der einfach nur die ganze Zeit rumreisen darf, Fotos macht und Golf spielt. Habe ich das immer noch richtig im Kopf?
Das ist so falsch.
Ja, also wie gesagt, hi erstmal. Danke für die Einladung, Andreas. Freue mich auch sehr.
Sehr gerne.
So wünsche ich mir das, dass das am Ende so die Aufteilung wird. Wir sind da gleichberechtigt, haben jetzt auch die eine oder andere Reise natürlich auch schon zusammen unternommen, aber würde sagen, da haben wir glaube ich ähnliche Levels von Leidenschaft, was ist, wenn es darum geht, Golf und Reisen zu verbinden, wo wir eigentlich auch schon bei der zweiten Ausgabe sind.
Soweit dazu quasi. Genau. Nee, also ich finde natürlich, das wird immer unser Running Gag sein. Also wenn ihr nochmal in den nächsten Ausgaben dabei sein oder vorstellen wollt, immer wieder gerne, aber das wird einfach mein Running Gag, das bleibt jetzt einfach hängen. Sorry.
Was ich also, auf jeden Fall frage. Wir manifestieren das und dann wird es irgendwann so.
Was ist denn hier eigentlich los?
Wir machen das wie auf dem Golfplatz. Wir stellen es uns vor und dann, wenn wir es uns lang genug vorstellen, wie du schon gesagt hast, Emil, wir manifestieren das. Wir haben das im Kopf und einfach, dann wird es auch wahr werden. Weil nur wenn man so ein Vision Board hat, dann wird es auch wahr. Und dann basteln wir einfach ein audiovisuelles Vision Board irgendwann zusammen und dann haben wir da doch was Schönes. Und dann verdienst du irgendwann mit Golfen und Reisen einfach die Milliarden und kannst den Marc ausbezahlen und mich und dann ist doch alles super.
Einspruch.
Jetzt haben wir viel geträumt. Sagen wir es mal so. Ich würde uns einfach gerne wieder zurückholen in die Welt der Tatsachen. Und Emil, du hast es gerade schon gesagt, wir sind ja auch schon bei der zweiten Ausgabe. Und die zweite Ausgabe hat ja auch einen schönen Titel. Willst du uns da ein bisschen mitnehmen, was der Titel bedeutet und warum es not a travel issue ist?
Ja, also das ist wie bei den Namen ist es tatsächlich so, also wenn ich fürs Reisen zuständig bin, dann würde ich sagen, also es gab eine, Marc hatte mir damals ganz am Anfang des Projekts, als er mir das oder als wir darüber geredet haben, Marc hatte die Idee ja schon ein paar Jährchen länger ein Magazin zu machen und er meinte, eine Sache, die ist unveränderbar und ist der Name von dem Projekt, das heißt Depeche Golf. Ich okay und würde sagen, dass Fahrradschuhe not a travel issue auch so ein bisschen aus Marks Feder kommt. Also Fahrradschuhe zum einen, also beziehungsweise erstmal muss man sagen, das war im Prinzip so ein Arbeitstitel für die Ausgabe. Wir hatten, dass wir überhaupt quasi jetzt eher darauf gehen, dass wir quasi thematisch diese Ausgaben jetzt mit der zweiten und dann auch fortlaufend machen, hat so ein bisschen damit zu tun, wie, ja, das ist eigentlich natürlich entstanden so ein bisschen mit, das war jetzt im Sommer irgendwie so die Situation, ich wurde eingeladen nach Kanada zu den Preferred Lie-Jungs. Mark hat seinen Sohn in Neuseeland abgeholt, wird er sicherlich auch gleich nochmal mehr dazu erzählen.
Hoffe ich.
Und irgendwie haben sich dann auch andere, also auch unsere Kollaborateure, mit denen wir zusammenarbeiten, irgendwie hat sich alles so ergeben, dass es irgendwie einfach dazu kam, dass wir gemerkt haben, diese zweite Ausgabe, die geht irgendwie einfach weit in die Welt hinaus. Und ja, einfach im Prinzip sind wir irgendwie fast auf. Also irgendwo auf Seite 3 oder 4 ist eine kleine Weltkarte, wo die Punkte verzeichnet sind, wo die Storys stattfinden. Und es ist ja fast auf jedem Kontinent. Und dann haben wir uns einfach bei dem alten, ja, einem der ältesten Golf-Sprichwörter im Prinzip aus der englischen Sprache einfach bedient, Fahrradschuhe. Ich kann jetzt die Geschichte dieses Begriffs nicht ganz so, nicht perfekt wiedergeben, aber auf jeden Fall ist Fahrradschuhe ist quasi das haben sich quasi das war wie gut Golf früher im 19. Jahrhundert in Schottland, das war quasi also das hat man sich gesagt vor dem Auftien, das ist auch der Leitspruch von einigen altehrwürdigen Golfclubs auf den britischen Inseln und ja, ist einfach so ein Golfspruch und wir haben uns irgendwie auch gedacht, fahr weil weit in die Welt hinaus und Schuhe irgendwie versuchen treffsicher und stilsicher und dann das not a travel issue ja, weil es ja auch so ein bisschen, weil wir ja trotzdem versuchen jetzt nicht ein normales oder irgendwie ein Reisekatalog zu sein, wie man das jetzt irgendwie kennt, sondern versuchen trotzdem irgendwie ein bisschen andere Winkel, andere Ästhetik da reinzubringen und deswegen quasi, also not a travel issue, würde ich jetzt sagen, in dem Sinne nicht so eine normale Reisegolf-Ausgabe, wie man sie jetzt vielleicht vom herkömmlichen Magazin kennt oder so. So würde ich das beschreiben.
Super. Genau. Was ich nämlich dazu sagen wollte, für alle, die Patch Golf Ausgabe Nummer 1 noch gar nicht kennen, es ist ein neues Golfmagazin und es ist eben anders. Das kann man so sagen. Das will ich vielleicht noch mal ganz kurz einfach hier erwähnt haben. Depeche Golf ist anders als das, was du vielleicht ganz normal im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel findest, sage ich einfach mal. Es ist wirklich ein Magazin, was einen anderen Schwerpunkt legt, weniger das Thema aufgreift, wie man das so typisch kennt: Equipment, Reisetipps und Leserfragen und Regelfragen, sondern es geht einfach darum, ein bisschen was anderes zu zeigen im Golfspiel. Und genau das tut er ja auch. Und Far and Sure ist da ein super Titel, finde ich. Und du hast die Karte angesprochen. Ich habe sie gerade vor mir. Auch hier haben wir ja nicht die normale Weltkarte, wie wir sie aus dem Atlas kennen, sondern sie ist einfach um 90 Grad gedreht. Ist ja auch nochmal eine andere Perspektive. Und ihr bietet ja auch eine ganz andere Perspektive auf das Thema Golf. Und das finde ich eben immer wieder so spannend. Egal, ob ich mir jetzt Ausgabe 1 ja, vorknüpfe oder Ausgabe 2, es ist einfach unglaublich spannend, was ihr Muss ich auch gestehen, in dieser Zeit überhaupt schafft. Die Ausgaben kommen ja momentan, wenn ich richtig im Kopf habe, 6-Monats-Rhythmus ungefähr raus, also 2 Ausgaben pro Jahr. Und wenn ich mir anschaue, was da einfach drin ist, mit wem ihr zusammenarbeitet, welche Strecken ihr zurückgelegt habt für jetzt Ausgabe 2 vor allen Dingen, ist ja auch schon mal einiges dabei, wo man sagen kann, hei, 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 das macht ja auch nicht jeder. Und Marc, da habe ich dann direkt noch eine Frage an dich, denn du hast ja, glaube ich, den weitesten Weg auf dich genommen bei deinem Bericht über die Golfplätze, die ihr gespielt habt in Neuseeland. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was du in Neuseeland gemacht hast, warum und was dir vielleicht ja, am einprägsamsten auf der Nord- oder auch Südinsel war? Nee, ich glaube, du warst nur Nordinsel.
Ich muss gestehen, das ist eine uralte Liebe, also die Liebe zu Neuseeland. Ich bin tatsächlich auch schon viel gereist und bin auch, glaube ich, seit 20 Jahren nur ein- oder zweimal ohne Golfschläger verreist. Nur um dieses Vorurteil mal aufzuräumen hier. Aber Neuseeland, Neuseeland in dieser Ausgabe hat hauptsächlich oder ist zustande gekommen, weil Paul, mein Sohn, dort für ein halbes Jahr auf der Schule war und Astrid und ich uns entschieden haben, ihn abzuholen, um einfach auch mal wieder dahin zu kommen. Und es war nur die Nordinsel, weil wir im Juli da waren. Das ist Winter in Neuseeland. Mhm. Ja. Wobei ich muss gestehen, das war ein unglaublich milder Winter, wenig Stürme. Wir hatten ein paar Mal Regen, aber eigentlich war Pulloverwetter oder 2 Pulloverwetter. Aber es war traumhaft schön. Und was wir dann gemacht haben, war ausgehend, ich will es jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber ausgehend von Auckland zuerst in den Süden zu reisen und dann ganz in den Norden. Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, gab es 2 wirklich oder 3 wirklich ganz hervorragende Erlebnisse. Also abgesehen davon, dass die ganze Tour hervorragend war. Und ich jetzt, nachdem ich gesagt habe, es gab 2, 3, aber eigentlich will ich schon wieder 4 oder 5 oder 6 wirklich ganz hervorragende Plätze, die wir spielen konnten. Ja,
doch alle irgendwie so, gell?
Also es sind sehr unterschiedliche Plätze. Es sind zum Teil Wald- und Wiesenplätze mit ein paar hundert Mitgliedern, wo der Greenkeeper quasi alleine arbeitet und die Mitglieder sich um die Abschläge kümmern, bis hin zu einem der Top-Anlagen, Teerai, wo Tom Doak den Nordplatz gebaut hat und Cole Crenshaw den Südplatz gebaut haben. Es ist, ich glaube, das war ein ganz herausragendes Erlebnis, die beiden Plätze spielen zu können. Aber dann für mich ist tatsächlich ein Ort namens Ahipara ganz oben im Norden. Eine wunderschöne kleine Linksanlage, direkt am Meer, direkt am Beginn eines Strandes, der 90 Miles Beach heißt. Er ist nicht 90 Meilen lang, sondern eher, glaube ich, 80 Kilometer. Aber wir reden über einen 80 Kilometer langen Strand oder vielleicht auch nur 60. Auf jeden Fall ist es ein sehr, 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 sehr langer lang. Strand. Und dort auf diesem Platz fühle ich mich schon immer extrem zu Hause, also schon vor 20 Jahren, und hat sich sehr verändert. Die haben viele Bäume runtergenommen, es ist sehr, sehr ursprünglich, sehr wild. Und die Geschichte, die dabei rausgekommen ist, ist so eine Wiederbegegnung zwischen Vater und Sohn nach einem halben Jahr, deren Leben tatsächlich sehr, sehr, sehr über Golf oder deren gemeinsames Leben sehr über Golf definiert worden ist. Und so ein bisschen Nabelschau würde ich nicht sagen, aber es ist eine sehr persönliche Geschichte, etwas, was ich normalerweise in der Form nicht schreibe. Aber für das eigene Magazin, finde ich, kann man auch mal persönlicher werden.
Ja. Das heißt, ihr habt dann gemeinsam auch die ganzen Plätze gespielt oder warst du dann auch ein bisschen alleine unterwegs und dann der Sohnemann doch noch in der Schule oder habt ihr wirklich alles gemeinsam gemacht?
Ich habe ihn abgeholt nach Beendigung der Schule und wir waren dann tatsächlich zuerst für 6-7 Tage zu dritt unterwegs und oder für 10 Tage zu dritt unterwegs und dann nochmal zu zweit 10 Tage und wir haben alle Plätze zu zweit gespielt. Dazu muss man wissen, dass dass unser Golf sehr unterschiedlich ist. Während ich also seit gut 20 Jahren mit meinem Golfspiel kämpfe, ist der Junge seit 14 Jahren Golfer und er ist 18. Also er kann gut Golf spielen. Und es war sehr unterschiedliche Erfahrungswelten. Also so, weil ich war viel im Rough und er hatte immens viel Spaß, aber und ja, so ist es ein bisschen aus zwei Perspektiven auch erzählt manchmal. Also so wie er die Plätze sieht oder wie ich sie gesehen habe, wobei er nicht geschrieben hat, sondern nur zitiert wird. Ja,
so. Dazu muss ich ganz aber auch immer, muss ich auch immer sagen, also erstmal Life Goal, also das wünsche ich mir natürlich mit meinem Sohn auch irgendwann mal, dass wir sagen können, hey, wir gehen gemeinsam auf die Runde. Das wünscht sich die Mama auch, dass Papa und Sohn viel Golfzeit gemeinsam verbringen. Mal gucken, was dann draus wird, aber das stelle ich mir doch sehr, sehr, sehr erstrebenswert vor. Und auf der anderen Seite, was ich dazu noch sagen wollte, das sage ich immer wieder, ist aber nur eine Ausrede, ne? Gutes Golf ist halt langweilig. Weil Abschlag, Fairway, zweiter Schlag grün, Part Birdie ist doch langweilig. Du musst doch die Natur erleben. Du zahlst doch für jeden Bunker und jedes Rough. Und das, da muss man einfach auch mal rein.
Emil, der ein paar Runden mit mir gespielt hat, weiß, dass ich viel für Rough ausgebe.
Aber ist doch schön. Du erlebst Pflanzen, die vielleicht dein Sohn nicht erlebt oder siehst ja. Dinge, die ja. Perspektiven, ja. die andere so gar nicht sehen können.
Ja.
Und das ist doch eigentlich wirklich eine schöne Sache. Und jetzt, ich habe die Ausgabe gerade vor mir. Es gibt ein Foto von einem Nachthimmel, der dort wirklich gezeigt wird. Ist der wirklich vom Golfplatz? Hast du das Foto gemacht? Beziehungsweise ist das echt dort der Himmel, dieser Blick ins Universum, sage ich es einfach mal so?
Wie ich gerade erwähnt habe, Ahipada ist tatsächlich nicht ganz an der Nordspitze. Wie gesagt, da kommt ja noch dieser lange Strand, aber sehr, sehr weit im Norden. Es gibt in der Nähe so gut wie keine Siedlungen. Es gibt also keine Lichtverschmutzung, glaube ich, nennt man das.
Genau.
Und dieses Bild ist entstanden dadurch, dass ich an unserem Airbnb auf der Balustrade des Balkons die Kamera hingelegt habe. Und ich weiß nicht, was ich für eine Verschlusszeit verwendet habe, Andreas, aber ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Ja, also es ist dann schon so ein paar Sekunden sind es, glaube ich. Und ja, das kommt dabei raus. Also es ist wirklich ein unfassbar schöner Himmel. Und er ist vor allen Dingen auch ein bisschen anders als der unsrige. Mhm. Weil er einfach, das ist halt der südliche Himmel.
Südhalbkugel.
Ja. Genau, das ist so. Ja. Südhalbkugel, ja. Aber tatsächlich habe ich dann ein bisschen Farbe noch reingedreht, weil du siehst im Original, dass das so ein leichtes Schimmern, so ein lilanes Schimmern ist. Aber viel habe ich nicht an dem Bild gemacht. Also, oder Emil, warst du noch mal dran?
Ja, ich habe den so einen leichten Analog-Look habe ich da drüber gelegt. Können wir jetzt mal behind the scenes sagen, aber da ist jetzt farblich oder so nicht viel, also das Foto sieht schon so aus, wie es da aussieht.
Das ist krass, das ist einfach nur krass. Also das ist eben auch das, was ich immer wieder finde, wenn man mal rausguckt, wenn man mal raus aus der Stadt kommt, also ich lebe hier auch in einem Ballungsgebiet mit Industrie ohne Ende, das heißt, wenn ich mal hochgucke und sehe den großen Wagen und den Mond, bin ich ja schon glücklich. Und wenn man dann sowas sieht, einfach mega. Also aber das ist ja auch das, was so ein bisschen das Magazin noch auszeichnet, dass man nochmal Dinge sieht, die man so vielleicht nicht sieht. Und dass es dann doch mit so, nennen wir es mal, wenig Aufwand so geile Bilder entstehen. Einfach der Hammer. Das muss ich wirklich dazu sagen. Und genau, jetzt hatte ich noch eine andere Frage, die mir natürlich jetzt entfallen ist. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall sehr schöne Golfrunden erlebt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe es überflogen, den Artikel, muss ich gestehen. Bin noch nicht ganz dazu gekommen, alles zu lesen. War das doch auch die Reise, wo ihr teilweise bis auf die Unterhose nass wurdet? Oder verwechsel ich das gerade?
Nein, das war die Reise. Ich sagte, wir hatten wenig Regen, aber es kann, also tatsächlich für neuseeländische Winterverhältnisse war es wirklich wenig Regen. Wir sind zweimal wirklich nass geworden. Das, was du gerade ansprichst, war in Tearei, also auf diesem Tom Doak Platz, wo innerhalb von Sekunden quasi die fettesten Pfützen auf den Grüns waren, die man sich vorstellen kann. Also die Grüns verwandelten sich in Badewannen. Und innerhalb von Sekunden war auch der Regen dann wieder vorbei und innerhalb von Minuten waren die Grüns wieder bespielbar. Also wirklich ungelogen, man konnte zuschauen, wie auf einer ablaufenden Badewanne, wie das Wasser verschwand, weil Terrei auf einem Sandboden gebaut ist, der, wenn ich mich nicht täusche, und ich will nicht zitiert werden, aber ich sage es trotzdem, angeblich 15 Meter Sand aufweist. Das heißt also, da
Ah,
versickert
krass.
alles, da
Da
versickert
kannst
einfach
du machen,
alles
was du
weg.
willst. Ja.
Du kannst, ja, und entsprechend haben die sich da auch eine unfassbar traumhafte Anlage hingestellt. Also Tom Doak hat da also wirkliches Meisterwerk gemacht und mit Angela Moser zusammen, die deutsche Shifter, der Shaperin und Architektin, die haben da gemeinsam dran gearbeitet. Es ist wirklich, also ist zum Niederknien und zum Heulen zum Teil.
Ich wollte sagen, ich habe also Bilder, natürlich, ich glaube, jeder Golfer hat schon Bilder von der Anlage gesehen, jeder Golfer hat auch mal geguckt, wo ist es, was ist es, wie kommt man da hin und was steht so vor dem Dollarzeichen oder nach dem Dollarzeichen und denkt man sich so, Heilandsblechle. Ist halt die Frage stelle ich dir, das ist eine hypothetische Frage. Ich glaube, wenn man mal dort ist, macht man es einfach mit, wenn man die Chance hat. Wenn du jetzt aber von den gespielten Plätzen wirklich einen auswählen müsstest, wo du sagst, quasi den für den Rest meines Lebens. Welcher von denen wär's?
Ich habe diese Frage mir selbst auch gestellt. Für mich ist es definitiv der Nordplatz in Teheran. Wobei ich gestehen muss, ich habe das in dem Artikel, glaube ich, an mehreren Stellen gesagt, dass wenn ich keinen anderen Platz, wenn ich diesen Platz, den ich jetzt da gerade gespielt habe, nie wieder verlassen durfte, wäre mein Leben auch okay. Also ich könnte in Ohopi mein Leben lang spielen, ich könnte auch in Ahipada mein Leben lang spielen. Aber wenn ich wirklich, aber das ist keine überraschende Antwort vermutlich. Also
Nee.
Teherei ist einfach, das ist nicht zu toppen. Also das ist wirklich nicht zu, also doch, vielleicht ist es doch zu toppen. Aber für mich emotional auch, weil ich das Land auch dort mag, die Menschen auch dort mag, diese Landschaft auch mag, Dünen mag, dieses Meer mag, die Aussicht mag, diese Freiheit mag. Und das muss man auch dazu sagen. Du hast ja Dollarzeichen auch gesagt. Das ist alles, das ist natürlich nicht billig. Ich könnte mir da keine Mitgliedschaft leisten. Wenn es danach ginge, würde ich wahrscheinlich mein Leben lang in Ahipada spielen wollen, weil da kostet die Runde 50 Neuseeland-Dollar. Und das sind, glaube ich, 30
25
Euro.
Euro, oder?
Dollar.
Ja,
Ja,
so.
also ein bisschen mehr als 25 Euro, ja. Also, das ist, also, ja, also, ist ganz schwer. Es ist so wie ja, also ich finde es unglaublich schwer zu sagen, was ist der beste Platz. Es spielt immer so viel mit rein, so viele persönliche Erfahrungen.
Ist ganz
Emil
ehrlich.
ist zum Beispiel jemand, der ganz stark die These vertritt, dass wie man zum Platz hinkommt, durch welche Landschaft man fährt, mit wem man unterwegs ist, wie das Wetter ist, wie das Licht ist, dieses Golferleben so maßgeblich mitprägt, dass es vielleicht sogar fast wichtiger sein kann. Jetzt lege ich dem Emil was in den Mund, er kann sich ja gleich verteidigen, aber es fast wichtiger sein könnte, als der Platz selbst.
Emil, wenn du möchtest, darfst du. Ansonsten hätte ich da natürlich auch noch einen Kommentar, was mir hoffentlich nicht entfällt. Aber Emil, was sagst du dazu?
Kann ich erstmal nicht widersprechen. Also, ob das am Ende, mir ist es nur meine Kanada-Geschichte, die ist ein bisschen mehr jetzt hier eine Fotostory geworden, aber da ist dann quasi eine Sache, die ja auch in dem Magazin an vielen Stellen vorkommt, ist dann ein QR-Code ist, der dann nochmal auf die Website linkt, wo dann auch nochmal Texte in Deutsch auch sind und hier eben dann so ein bisschen so ein Tagebucheintrag. Also es ist schon, ja, es sind noch ein paar mehr Faktoren dabei. Es ist auch einfach wie authentisch und ursprünglich und wie sehr so ein Golfplatz auch einfach die Natur, die um ihn rum ist, irgendwie repräsentiert. Aber also auf jeden Fall ist dieses Gefühl von irgendwo, ne, also auch je weiter man weg ist und wie man hingekommen ist und wie sehr man letztendlich ja, wie sehr man, wie viel man investiert hat, um auch irgendwo hinzukommen. Also ich würde jetzt nicht widersprechen, auf jeden Fall dieser These, die Marc da richtigerweise mir in den Mund gelegt hat.
Dazu kann ich noch, oder bevor wir dann auf deine Kanada-Geschichte auch noch ein bisschen mehr eingehen, oder möchte ich gerne mit dir noch eingehen, will ich dazu noch ein kleines Statement machen. Das ist einfach das Thema. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Golfplätze, oder man hat ja einen Heimatplatz, wie viele andere Golfplätze spielt der typische Golfer? Es ist nicht viele andere, die er spielt, meistens den eigenen Platz. Und ich habe schon beim alten Golfclub-Mitgliedschaft mit Leuten gespielt gehabt, wo ich mir dachte, also jetzt wird es aber lang. Jetzt dauert aber die Runde, also die 4 Stunden dauern aber gefühlte 8 Stunden, weil die Stinkstiefel um mich rum einfach nur Idioten waren. Und auf der anderen Seite bist du mit dem Golfbuddy unterwegs, ich habe eine gute Zeit und bumm sind die 4 Stunden rum und die 18 Loch sind gespielt und du fragst dich, wo es hingeht. Es ist immer der gleiche Platz, aber es ist ja eben trotzdem immer eine andere Lage, ein anderes Spiel, eine andere Situation. Es ist warm, es ist kalt, es regnet, es ist ja, das beste Wetter. Du hast ein Sitzen, du hast kein Sitzen. Kann alles das beeinflussen. Und ich glaube auch, das ist ja das, was Golf wiederum ausmacht, dass es immer anders ist, auch der eigene Platz. Und wenn ich so ja in meinen Monolog versinke, ich erinnere mich immer noch gerne daran, dass ich die erste Mitgliedschaft auf dem 9-Loch-Golfplatz hatte, der einfach nur flach war und trotzdem war es einfach mega. Es war jedes Mal was anderes. Ich habe bessere Erinnerungen an den 9-Loch-Platz wie an den nebendran liegenden 18-Loch-Platz, wo er im selben Club war, weil es einfach irgendwie ein anderes Gefühl war, ein anderer Spirit, weil man sich freier gefühlt hat. Und zum Thema Freiheit, Emil, oh Gott, was für eine Überleitung, ey. Kanada soll ja auch ein Land von viel Freiheit und Freiraum sein. Du warst dort, du hast mit den Jungs von Preferred Lie und den Mädels dort ein Projekt gemacht und hast eben schon gesagt, man kann auch vieles dann nochmal über den QR-Code nachlesen, der im Magazin abgedruckt ist. Kannst du uns trotzdem ein bisschen mit auf die Reise nehmen und wir landen in Kanada und du erzählst uns darüber noch ein bisschen was?
Ja, sehr gerne. Erstmal, das hast du sehr schön gesagt. Da kann ich dir wirklich, wirklich vollen Herzens zustimmen.
Wenigstens
Und
einer in
genau,
meinem Leben. Yes, danke.
Nee, das war auf den Punkt. Ich bin übrigens auch auf einem 9-Loch-Platz aufgewachsen und ich habe auch ein Faible für 9-Loch-Plätze. Also ich finde, das funktioniert. Das 9-Loch-Format funktioniert einfach gut und ich fühle mich da auch wohl.
Ja,
Und
quick and dirty.
es hat auch noch andere Vorteile. Also ich meine, es nimmt am Ende weniger Platz weg. Es passt vielleicht sogar ein Platz irgendwo hin, wo kein 18-Loch hinpassen würde in schöne Natur. Also ja. Aber genau, also Kanada war. Ich war seit längerem in Kontakt mit den Jungs, also die Preferred Lie ist eine kanadische, ja im Prinzip Golf-Mediencrew, die jetzt quasi für ihre 5. Staffel schon in Kanada quasi in unterschiedliche Regionen reisen, ist ja ein riesiges Land. Und da so ein bisschen, ja, so die. Ein bisschen die bekannteren Plätze, aber auch die unbekannteren Plätze. Ein bisschen die Leute dahinter auch viel. Also es ist quasi so eine Art Travel-Vlog-YouTube-Serie. Aber auch so ein bisschen, hat auch, finde ich, so ein bisschen so eine journalistische Qualität. Also dass sie halt auch viele Interviews machen und irgendwie wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und wir waren im Prinzip nur länger in Kontakt, weil ich ja da meine Backpacking-Golfreisen gemacht habe nach Irland und Schottland in den letzten Jahren. Und dann meinten die Jungs einfach irgendwie so einen Monat vorher, sag mal, hättest du Lust mit uns da in den Südosten von Kanada zu kommen und die Staffel mitzumachen und dabei zu sein?
Auf gar keinen Fall, hast du dann gesagt, du bist zu Hause geblieben.
Also ich war halt erstmal so, also ich meine, mich hat, glaube ich, wirklich fast. Also ich war sowas von aufgeregt und war am Anfang so, naja, es kann eigentlich nicht klappen. Also irgendwas aus irgendeinem Grund, also kann das irgendwie sicher nicht klappen, aber dann war irgendwie alles, dann hat es einfach perfekt in den Zeitplan gepasst. Und es war dann im Prinzip, ich hatte da auch nicht wirklich Kosten, die damit verbunden waren. Und dann ja, hat da wirklich absolut gar nichts mehr dagegen gesprochen, da mitzukommen. Und ja, also ich war selber seit 10 Jahren nicht außerhalb von Europa reisen, und es war auf jeden Fall eine große, aufregende Reise, sagen wir es mal so. Und ja, ich war dann halt da, und es war auf jeden Fall ein volles Programm. Die Jungs sind halt ein eingespieltes Team, die kennen sich auch lange, die sind teilweise Familie. Und das war halt wirklich irgendwie morgens um 6 Uhr auf dem Golfplatz und Drohnen, dann um 7 Uhr Interview aufbauen, um 8 Uhr Interview machen, dann irgendwie 3 Stunden irgendwo hinfahren. Also das war bis auf die Viertelstunde zum Duschen durchgeplant quasi. Und ich habe dann letztendlich, es war so ein bisschen so offen, so was mache ich daraus irgendwie fürs Magazin. Und ich habe dann im Prinzip angefangen, so eine Art irgendwie Diary zu schreiben, weil halt einfach jeden Tag so viele Sachen passiert sind, und ja, auch die Dynamik zwischen den Jungs irgendwie spannend war, aber auch die Leute, die wir da getroffen haben, und dann auch die Plätze, also von auch so kleinen Neunlochplätzen, die einfach für die Locals da sind, irgendwie zwischen Campingplatz und Meer, und dann aber halt eben auch solche Orte wie Cabot, was so ein bisschen das Tierrei ist von Kanada, also so eine. Und wir haben da im Prinzip diese ganze Palette irgendwie durchgemacht, und auf jeden Fall war das dann am Ende einfach, haben wir uns dann dagegen entschieden, dieses ganze Format ins Heft zu nehmen, weil das einfach dann doch sehr detailliert war und auch nicht wirklich irgendwo. Also es hatte einfach irgendwie 5 Themen, und wir haben halt einfach gedacht, wir machen es auch so ein bisschen als Einstieg in diese zweite Ausgabe, halt eher so ein Fotoformat zum Drüberblättern. Und wenn man dann will, kann man da mehr sehen, und man kann sich eben auch genau, man kann sich eben auch diese YouTube-Serie anschauen. Und genau, deswegen haben wir gedacht, wir machen da erstmal belassen das erstmal bei den Fotos, weil ja, die Story hatte irgendwie nicht so richtig den ganz klaren Fokus oder die Story, dass man irgendwie gesagt hat oder dass wir gesagt haben, die funktioniert so auch im Magazinkontext. Genau.
Aber du warst dann dort als, nennen wir es Fotograf, als Mitspieler, als Statist, als Videograf oder was war quasi dein Job, als du eingeladen wurdest? Oder einfach nur als, nennen wir es Prospect?
Also was für die interessant war, war letztendlich, sie hatten, also die sind zu viert, und die hatten nicht nur mich eingeladen, sondern auch Matt Cardis, aka Golf in Your State. Der ist Amerikaner und dokumentiert so ein bisschen sein Leben. Der reist im Prinzip nur im Van rum und besucht Golfplätze. Und es ging, glaube ich, also es ging für die Jungs darum, dass sie jetzt auch mal eine Perspektive oder Perspektiven dabei haben, die nicht nur aus Kanada sind. Das Ganze auch ein bisschen für ein Publikum zu öffnen, das nicht nur aus Kanada ist. Deswegen eben mit Cardis, dem Amerikaner, und mich dann quasi so ein bisschen als europäischer,
The European Perspective.
Genau, und also zum einen das halt auch in der Serie zu haben und diese Storys so ein bisschen zu featuren und auch immer mal wieder einfach, also ja, dass sie da quasi in der Serie noch ein bisschen was anderes dabei haben, und dann auch so ein bisschen, ja, aber ich habe da halt, genau, ich habe da täglich hunderte von Fotos und Videos gemacht, und da gibt es auch noch ordentlich Material, das noch verarbeitet werden kann und will. Aber im Prinzip war ich erstmal da, ja, also um dabei zu sein und ein bisschen meinen Senf dazu zu geben,
Gibt Schlimmeres.
Ja, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ja.
Schlimmeres, als nach Kanada zu gehen, geile Sachen zu spielen, oder insgesamt halt mit dabei zu sein. Also da, ja, stelle ich mir härtere Jobs vor.
Kann ich da mal ganz kurz reingrätschen?
Auf gar keinen Fall. Nein, natürlich, Marc, bitte.
Weil ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, wir seien
in dieser Ausgabe zu reinen Weltenbummlern geworden, die sich um das, was um sie herum ist, weniger kümmern. Ich will, Okay. Da sind wir nicht hingeflogen. Also da sind wir tatsächlich zu zweit im Van und dann diese wunderbare Zugfahrt darüber haben wir gemacht und haben dann diesen tatsächlich wunderbaren Budasand gespielt und dort, glaube ich, auch ein ziemlich schönes Porträt einer sehr vielschichtigen Gründerin der Anlage und Erbauerin der Anlage produzieren können. Wir haben Geschichten, die natürlich auch jetzt, weil das eine Reiseausgabe ist, nicht, ja, auch in Thailand spielen. Aber wir haben auch dann Perspektiven von Amerikanern mit reinnehmen können, die zum Beispiel europäisches Golf nur aus dem Fernsehen kannten als Kinder. Also der Matt Kominski, der so ein sehr, sehr also ein ganz toller Autor, Philosophieprofessor, Theologieprofessor, erinnert sich in einer Geschichte an seine Kindheit, wie er die Open schaut und nimmt uns dann mit auf eine Reise nach Schottland von Amerika und bringt dann eine amerikanische Perspektive auf das, was er quasi hier in Europa unter Golf sich vorgestellt hat. Was auch so eine kleine, recht schöne, sagen wir mal, so eine überraschende kleine Wendung hat, weil es ist mitnichten das, was er sich vorgestellt hat, gewesen. Das ist also, wir sind nicht nur in Kanada und Neuseeland unterwegs gewesen.
Nein, natürlich nicht.
Wobei, nein, ich will es nur noch erwähnen, weil es ansonsten vielleicht auch zu abgehoben, zu weit weg, zu wenig mit der Realität, sagen wir mal, europäischer oder deutscher Golfer zu tun haben könnte. Ja, weil Neuseeland klingt sehr abgefahren, Kanada klingt sehr abgefahren, wunderbare Bilder, aber es ist auch vielleicht etwas, was weniger mit der Lebensrealität vieler Golfer hier in Europa zu tun hat.
Es ist halt ein bisschen ferner.
Für die arbeiten wir natürlich auch, genau. Ja.
Genau. Es gibt dann natürlich aber dann auch noch Themen, die ja nochmal einen anderen Blickwinkel auf das ganze Thema Golf lenken. Und es ist ja nicht nur die Geschichten von Golf, es ist ja nicht nur die Platzvorstellungen ist falsch, aber diese Eindrücke, die ihr erlebt habt oder die auch dann die Autoren erlebt haben oder die Interviews, die ihr führt, sondern es gibt ja auch immer noch den Aspekt der Kunst. Und ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden da mir oder uns Hörern ein bisschen auf die, wie nennt man das, auf die Sprünge helfen kann. Ihr habt ja auch immer wieder Kunst- und Golfthemen im Kunstkontext, will ich einfach mal sagen, mit abgedruckt. Und diesmal, wenn ich jetzt hier die Ausgabe mir so angucke, ich nenne es jetzt einfach mal farbige Steine. Wer von euch beiden möchte uns auf die Reise nehmen, was es denn genau ist und was es mit Golf zu tun hat?
Emil, du oder ich?
Gerne du.
Also diese und ja, ich hole mal ein bisschen aus.
Hol aus, na klar.
Ja, genau. Der Wunsch, Kunst in unsere Zeitschrift stattfinden zu lassen, ist einer, den wir von Anfang an quasi für uns definiert haben. Und das ist einer dieser Wünsche, die aus einem Mangel auch heraus entstehen. Ich mag vieles von dem nicht, was sich künstlerisch mit Golf auseinandersetzt. Also ich finde es zum Teil wirklich hanebüchen und unterrepräsentiert diesen Sport und das sind immer dieselben Bewegungsabläufe, die man dann sieht und meistens ist es unglaublich geschmacklos und das hat mich immer sehr geärgert, weil es dann so eine Art Gebrauchskunst ist. In der ersten Ausgabe haben wir das wunderbare Vergnügen gehabt, mit Naomi zusammenzuarbeiten, die als Keramikkünstlerin Objekte hergestellt hat, die auf wissenschaftliche Hochrechnungen basieren, wie sich die Erderwärmung auf den Küstenverlauf diverser Gebiete auswirken wird und hat daraus 3D gestaltete Objekte hergestellt. Also wer die erste Ausgabe kennt, weiß, worüber ich spreche. Es ist schwer zu beschreiben, aber so ungefähr ist es.
Ja. Aber es trifft ganz gut. Es trifft ganz gut, wie du es beschrieben hast.
Ja, das war auch der Pitch, den wir gemeinsam erarbeitet haben. Und in der zweiten Ausgabe sind Emil und ich auf Niki Diener zugegangen. Niki arbeitet seit gut und gern 30 Jahren hauptsächlich abstrakt. Das heißt also, Niki beschäftigt sich viel mit Oberflächen, mit Bildern, die, sagen wir mal, keine direkte Aussage mitbringen, sondern die ihre Aussage im Prozess der Entstehung entwickeln. Und mit Niki habe ich dann viele Gespräche geführt, auch über Golf-Umwelt, Golf in Wechselwirkungen mit den Elementen der Natur. Also Golf ist ja quasi ein in die Natur hineingetragenes kulturelles Phänomen. Wir spielen und erspielen uns die Landschaft und erobern sie ja auch damit ein Stück weit und sind ihr allerdings immer wieder auch ausgesetzt. Wie du vorher erwähnt hast, wir stehen ja häufig mal bis zum Bauchnabel im Rough.
Nein, wir doch nicht, nein.
Genau, ich will auch nicht das jetzt zu sehr sermonartig aufbauen. Davon ausgehend fing Niki an, darüber nachzudenken oder daran zu arbeiten, diese Elemente, die wir im Golf auch finden, also Gras, wir haben grüne Objekte, wir haben braune, irdene Objekte, wir haben bläuliche Objekte, die natürlich viel mit dem Wasser zu tun haben. Wir haben aber auch rote Objekte, die natürlich sehr viel mit Erde, aber auch natürlich viel mit Feuer zu tun haben. Über ihre eigentlich klassische, also über die ihr eigene Art, mit Objekten umzugehen und über Oberflächen, an Oberflächen zu arbeiten oder sich an Oberflächen abzuarbeiten, kam sie mit diesen drei verschiedenen Formen. Das sind Kubi, das sind längliche Objekte und das sind quadratische Objekte, die sehr, sehr unterschiedliche Oberflächenstrukturen haben. Diese Strukturen entstanden aus der Auseinandersetzung mit dem Material, aber auch mit dem Thema dieser Elemente und dieser Golfelemente. Niki ist selbst eine sehr gute Golferin und lebt in einem Golfhaushalt. Also der Sohn ist einer der besten Jugendspieler, die ich kenne. Und egal. Also die ist wirklich sehr, sehr verwurzelt in diesem Spiel. Und dabei sind dann diese Objekte entstanden, die in Verhältnis zueinander gestellt werden können. Und es entstehen, während derjenige, der mit diesen Objekten arbeitet, also es ist eine Kunst, die dazu einlädt, auch mit den Objekten zu arbeiten, sie also auch anzufassen und zueinander in Verbindung zu setzen, entstehen für mich und auch für Emil, glaube ich, und für Niki und für Markus Benk, der Fotograf, mit dem wir dieses Projekt dann auch festgehalten haben, Landschaften, fast imaginäre Landschaften, Landschaften aber auch, die dadurch, dass man mit diesen Objekten arbeiten kann und die unterschiedlich zueinander ins Verhältnis setzen kann, auch eine gewisse Flüchtigkeit haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, es sind wunderschöne Objekte geworden, die sich wunderschön auch zueinander kombinieren, die miteinander kombinieren lassen. Und manchmal muss halt auch Kunst über sich selbst sprechen. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade versucht habe, ist der Tatsache geschuldet, dass wir in einem Audioformat sind. Ich glaube, wenn wir jetzt Bilder davon zeigen könnten, würde dann der Zuhörer, der Zuschauer einfach sagen, ah ja, genau, verstehe schon, was du meinst. So, richtig. Das ist jetzt ein bisschen schwierig und abstrakt, aber es war eine unglaublich befriedigende Arbeit. Es hat also uns, Markus Benk, der Fotograf, der normalerweise immer nur mit Menschen arbeitet, und Niki, die normalerweise nicht mit so solchen Themen arbeitet und auch nicht im Team arbeitet und für mich auch und für uns als Depeche Golf, war das eine total spannende Reise. Und das ist genau das, weswegen wir diese Sachen auch machen, weil das eine unglaubliche Reise dann zu einem selbst ist, in die Welt von Golf hinein, in die Kunst hinein. Und es kommt dabei, finde ich, etwas Wunderschönes im Normalfall raus. Ob das jetzt mit Naomi war beim letzten Mal oder jetzt mit Niki oder was wir im nächsten Heft haben werden, sind dann tatsächlich auch Arbeiten, die von einem Wissenschaftler hergestellt werden. Das ist unglaublich interessant, Bodenarbeiten. Also für uns ist es einfach eine total, also ich, damit komme ich zum Schluss und gebe es dann an Emil weiter. Für mich ist es eine unglaublich befriedigende zusätzliche Dimension im Golf, womit sich selten Leute beschäftigen. Und da fühlen wir uns finde ich sehr, also ich fühle mich da darin sehr zu Hause, auch wenn das jetzt so ein bisschen abstrakt wirkt. Es sind ja auch abstrakte Arbeiten.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass es eben immer wieder andere Ansichten sind, immer wieder andere Perspektiven, dann ist man andere Materialien. Weil wenn wir jetzt einfach mal überlegen, aus was machen die Menschen Kunst, wenn man zum Thema Golf irgendwie was machen will, oft ist es ja dann irgendwie ein Game of Thrones Schrein aus alten Treibern und Eisen oder irgendwas. Natürlich auch spektakulär, aber es ist eben dann doch sehr nah bei dem, was das Thema Golf einfach bietet. Und die beiden, also Naomi und Niki in dem Falle, bei der zweiten Ausgabe sind eben sehr reduzierte Themen, beziehungsweise bei Naomi noch ein bisschen wissenschaftlich hinten dran, was passiert mit Global Warming um den Golfplätzen. Und hier eben ist für mich eine sehr reduzierte Arbeit auf die Kernelemente des Golfens und die Farben. Und das ist einfach das, was ich einfach glaube, andere würden das gar nicht machen, weil das eben nicht der Mainstream ist, dass Leute sich damit identifizieren können und sagen, das ist was. Deswegen sehe ich das als wunderbare Plattform eben auch für Künstler an, die hier nochmal Themen aufzeigen können, die sie einfach mit dem aus dem Golfbereich oder die Inspiration Golf einfach da war für das. Und genau, ich finde es einfach klasse, weil sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Ich glaube, in den Medien, die man ansonsten im Mainstream konsumiert, würde sowas gar nicht auftauchen und keine Plattform finden. Emil, hast du zu dem Thema Kunst auch noch das eine oder andere, den einen oder anderen Satz, den du uns mitgeben kannst, willst und möchtest?
Ich finde das sehr schön, das habt ihr eigentlich sehr schön abgedeckt. Da kann ich, glaube ich, gar nicht viel zu weiter beitragen. Aber ich habe mir genau, also ich habe hier eine Sache, oder beziehungsweise bin ich auch so noch mal ein bisschen hier gerade über die Inhaltsangabe und es gibt gleich noch so ein paar Sachen, die man, finde ich, auch unbedingt noch gerne erwähnen sollte, könnte, wenn ich darf.
Na klar.
Nämlich zum einen, also ich blätter immer wieder durch und bin so wahnsinnig froh, dass diese Home by the Sea-Geschichte drin ist. Weil das einfach irgendwie so wirklich auch eine andere Art ist, so eine Story zu erzählen, als man sie, glaube ich, irgendwie so kennt. Es geht da halt um den Carnoustie Ladies Golf Club, also den ältesten reinen Frauen-Golfclub der Welt. Und zum einen finde ich es einfach super schön, so viele Gesichter mal in ein paar Seiten zu sehen. Und im Prinzip ist es die Geschichte von diesem ältesten Damen-Golfclub der Welt durch die Gesichter der Mitglieder erzählt. Das war auch Marks Idee, der dann da mit Edward Broughton, einem befreundeten Fotograf und Filmemacher aus Schottland, zusammengearbeitet hat. Und das ist irgendwie, das ist irgendwie so eine Geschichte, das erwärmt immer ein Stück weit mein Herz, darüber zu gehen. Und das ist irgendwie so total ungewöhnlich und irgendwie auch, ich habe mir irgendwie so beim Layouten gedacht, irgendwie so ein bisschen komisch, aber am Ende des Tages einfach irgendwie herzerwärmend, sowas da drin zu haben.
Also ich finde es immer noch erstaunlich, muss ich dazu sagen. Also die Geschichte habe ich tatsächlich vor unserem Gespräch gerade noch gelesen und muss wirklich sagen, ich finde es allein nur erstaunlich, dass es einfach diese Trennung gab und teilweise immer noch gibt. Männlein, Weiblein, was mir einfach halt grundzuwider ist, muss ich auch dazu sagen, dass es halt einfach so eine Zwei-Geschlechter-Trennung gibt. Gab, wie auch immer. Und es ist aber schön zu sehen, wenn ich dann das Interview oder beziehungsweise die Texte dazu gelesen hatte, dass es da einfach auch Traditionen gibt, dass es eben nicht nur so ist, dass dann mal jemand sagt, ach, ich werde da mal Mitglied. Nee, da war schon die Mama, die Oma, die Tante, waren da schon Mitglied und vielleicht sogar mehrere Generationen zurückblickend waren da die Damen schon Mitglieder in der Carnoustie Golf Society, sage ich einfach mal. Und das ist einfach wieder spannend zu sehen, dass es da einfach so eine gewisse Tradition hinten dran ist. Und da hast du auch so einen schönen Text geschrieben. Manche wollen einfach nur gern, oder manche wollen gern den Namen auf einer Trophäe haben und sich für immer in diesem Club verewigen. Und für andere ist es dann einfach die zweite Heimat, So ein bisschen. Und das finde ich wirklich einfach so, ja, so herzerwärmend daran, weil ich mir es einfach unglaublich gut vorstellen kann, wie das einfach ist. Da, was war Tuesday Brunch oder so, war, glaube ich, so das Thema. Ne? Wenn du wenn nicht mehr golfen kannst, dann kommst du auf jeden Fall zum Tuesday Brunch. Und es ging ja auch alles ruckzuck mit den Fotos machen, alles. Und das da wirklich ist unkompliziert und einfach.
Ich darf vielleicht da nochmal ganz kurz was dazu sagen, weil ich verstehe deine, oder ich verstehe auch die Haltung zu sagen, reine Herrenclubs, reine Damenclubs, schwierig. Unter anderem findet auch R&A das sehr, sehr schwierig. Das darunter leidet also auch dann der Club, also kann das die Ladies. Die kriegen bei bestem Willen nicht die Unterstützung, die sie aus meiner Sicht verdienen. Wir reden hier über eine Institution, 1873 gegründet. Das ist ganz schön alt. So. Aber vor allen Dingen, und das, was du gerade erwähnt hast, was ich sehr schön finde, dass dir das so auch, dass das dir auch nahegegangen ist und auch das, was Emil sagt, rührt mich auch zutiefst. Das sind Leute, die eine oder andere, das eine oder andere Mitglied, Mitgliederin gibt es nicht, also das eine oder andere Mitglied hat mir erzählt, dass sie eigentlich fast für den Club leben oder wegen des Clubs leben, weil das die eine oder andere Dame ist dort 96, 94, 93 und für die ist dieser Club, der einmal die Woche sich zusammenfindet, immer am Dienstag, man spielt gemeinsam und danach isst man zusammen Mittag. It's a meaning of life. Es ist tatsächlich etwas, was unglaublich viel für Menschen bedeuten kann. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, wie solche Gemeinschaften sinnstiftend sein können, identitätsstiftend sein können und auch wirklich Spaß, Vergnügen, Gelächter, Leidenschaft, Liebe, was da alles in diesem Club ist. Und es ist durchaus möglich, als Mann Mitglied im The Carnoustie Ladies Golf Club zu werden. Es gibt nichts, was in den Statuten dem widerspricht. Es ist nur keiner bisher auf den Gedanken gekommen, weil du wirst halt dann auch wirklich begrüßt, wenn du da dienstags drin stehst. Und das ist Edward auch passiert, als er dann einrichtete. Da kommt dann eine Dame um die Ecke und sagt, Irene, there's a man in the house. Weil es tatsächlich ein Ort ist, an dem diese Frauen sein können, wer sie sind. Ohne, dass sie in einer Welt, und das muss man auch noch dieser Golfwelt noch nachsagen, also gerade diese britischen Golfwelt, es ist ja keine üble Nachrede, es ist eine sehr männlich dominierte Gesellschaft, es ist eine sehr männlich dominierte Sportart, sehr männlich dominierte Clubkultur. Und dort haben diese Damen für sich eine Enklave, in der sie sein können, wie sie sind und sein wollen. Und das gefällt mir unglaublich gut. Insofern, es gibt, glaube ich, in Großbritannien keine reine Herrenclubs mehr, weil R&A gesagt hat, dass sie da keinerlei Unterstützung mehr diesen Vereinen zugutekommen lassen wird. Aber es gibt noch diesen Damenclub. Also ich finde das fantastisch. Und Golf ist groß genug, um das zuzulassen.
Ja, natürlich. Ich muss dazu sagen, ich finde es halt auch sehr, sehr spannend. Ich kann mir es halt für mich zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass ich sage, ich bleibe jetzt für immer bei dem Golfclub, wo ich bin, zum Beispiel Mitglied. Oder bin da so in meiner Freizeit sogar noch aktiv, dass ich das aktiv so mitgestalte, mit allem drum und dran, so wie ich mir es dort vorstelle. Klar, vielleicht sind die Wege auch kürzer, das kann sein oder mag sein. Nur ist es so für mich, dass so auf der einen Seite, wie gesagt, befremdlich, dass es sowas heutzutage immer noch in der Art und Weise gibt. Du hast aber schon gesagt, Männer dürfen da auch Mitglied werden. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch irgendwo so weit weg, aber auch so britisch für mich, dass man sowas hat, so, ich sag mal, so ein Clubleben, also Golfclubleben, wie ich das auch in Schottland kennengelernt hatte, kenne ich in Deutschland nicht, dass man da wirklich ja auch die Zeit verbringt oder die Pubkultur in Irland ist ja auch sowas Ähnliches. Man hat seinen Stammpub, man hat seinen Stammgolfclub, da ist man immer, man trifft sich, man hat so ein Sozialleben da drin und sowas kenne ich. Ich persönlich kenne es halt nicht dort, wo ich jemals Mitglied war, dass es wirklich so ist in Deutschland. Da mag überall anders sein, nur in meiner Welt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dort, wo ich jetzt bin, ja, so aktiv bin wie die Damen in dem Club, wie ich mir es vorstelle.
Es ist sehr spannend, was du sagst. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, über Clubkulturen. Also wir werden auch mit Sicherheit immer wieder diese Fragen aufmachen für uns bei Depeche Golf. Wie bilden sich Clubs heraus? Wie sind die entstanden? Wir reden ja hier, du bist ja selbst lange in Schottland auch gewesen. Also da gibt es ja Clubs, die sind im 18. Jahrhundert entstanden, ja, 1700 Eppes. Ja. Noch früher, ich glaube, in Montrose wird nachgewiesenermaßen seit 500 Jahren Golf gespielt. All diese Sachen, die natürlich eine ganz andere Kultur mit sich bringen. Ist es auch zum Beispiel so, all diese Frauen, die dort Mitglieder sind, die meisten dieser Frauen, die dort Mitglied sind, sind auch Mitglied in anderen Clubs in der Umgebung. Da gibt es dann einfach, in Carnoustie gibt es 3 oder 4 Clubhäuser nebeneinander, direkt am Links Drive. Und alle blicken dann auf die 18. Bahn und die Mädels sind dann Mitglied im Club A, Club B und Club C, weil Club A spielt am Dienstag, Club B spielt am Mittwoch Golf und es sind immer Wettbewerbe, immer ein Wettbewerb. Es geht immer um irgendetwas. Es wird immer handicap-relevant gespielt. Es ist tatsächlich eine andere Kultur, während wir zum Beispiel Golf ja dann schon auch, unser Golf stammt aus einer ganz anderen Kultur. Aber wie gesagt, Andreas, da können wir gerne mal eine Sondersendung machen. Da habe ich große Lust. Dann können wir auch unseren Historiker Christoph Meister mitbringen, der uns dieses Mal in unserem Heft, ich glaube, in die Schweiz genommen hat, oder? Ja, genau. So.
Also ich bin bereit. Ich hätte auf sowas Bock. Sehr, sehr gerne können wir das mal machen, weil es einfach nochmal was, ich glaube, es ist was ganz, ganz anderes. Und jedes Land ist da ja auch ein bisschen, oder tickt ja auch anders. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, aber da habt ihr die tiefgründigere Erfahrung, dass vor allem die angelsächsischen Länder oder die britisch geprägten Länder oder ehemals Kolonien vielleicht da auch nochmal ein bisschen eher so in dem Stile sind, dass es da altehrwürdige dicke Floor-Teppich ausgelegte Clubhäuser gibt, wo man einfach mehr das Clubleben lebt. Und dann gibt es eben vielleicht auch Länder, in denen es moderner ist in Anführungsstrichen, wo es einfach weg vom Klassischen ist. Man geht einfach golfen, um Spaß zu haben, zum Spielen und das war's. Also so sehe ich tatsächlich mein Golf auch. Ich gehe einfach dahin, weil ich Bock habe, aber ich bin jetzt nicht darauf erpicht, dann dort auch jegliche freie Minute, die ich habe, zu verbringen und mich so zu involvieren, wie es vielleicht dort gang und gäbe ist in so altehrwürdig. Also da hätte ich Bock drauf. Wenn ihr wollt, und der Historiker, wie gesagt, Christian hast du, glaube ich, gesagt, heißt er, da auch Lust zu hat, I'm ready to go.
Christoph heißt er. Christoph. Und wir sprechen mal vielleicht, ja, genau. Lass uns das mal im Auge behalten. Ja. Eine Sache will ich noch erwähnen, weil wir jetzt gerade über Alter gesprochen haben und über Ehrwürdigkeit und Kunst und hohe Kunst und weniger hohe Kunst. Es muss noch was über unsere 8 Measures gesagt werden. Emil, willst du das machen oder soll ich das machen?
Mach ich gerne. Die 8 Measures gehen zurück, also quasi 8 Maßnahmen für eine biodiverse Zukunft heißt das Format. Das gab es auch schon in der ersten Ausgabe. Und das ist von unserem Freund und Kollaborator Florian Opitz, der selber Landschaftsarchitekt ist und der arbeitet momentan auch als Landschaftsarchitekt, ist auch ein sehr guter Scratch-Golfer. Der sich das auch komplett selbst beigebracht hat und überhaupt nicht aus einer Golffamilie stammt und irgendwie mit dem Fahrrad am Golfplatz vorbeigefahren ist und dann irgendwie auf die Idee kam, er würde das einfach gerne anfangen. Also das ist eine total schöne Story. Und er hatte seine Bachelorarbeit damals über Golf und Nachhaltigkeit geschrieben und da im Prinzip so 8 Themengebiete rausgearbeitet. Und wir haben dann gesagt, wir wollen irgendwie eins von diesen Themengebieten in jeder Ausgabe irgendwie featuren. Und in der ersten Ausgabe hat er selber dann, da ging es um Strukturvielfalt, also Artenvielfalt auf Wiesen und wie man das fördern kann, mit welchen Maßnahmen. Und da hat er dann selber Illustrationen gemacht. Und jetzt für die zweite Ausgabe ist daraus irgendwie was völlig Neues und wirklich was entstanden, wo, also Chris hatten wir auch beim letzten Mal im Podcast schon erwähnt, quasi der Dritte im Bunde, der jetzt, nachdem er uns mega viel, also nicht nur hilft, sondern verantwortlich ist für unsere Website und für unsere mit der Administration uns ganz viel hilft, ist da jetzt ein Projekt entstanden, wo, wenn wir drei uns irgendwie zusammen mal telefonieren, freuen wir uns irgendwie jedes Mal wie kleine Kinder, weil daraus quasi jetzt im Prinzip so ein Manga-Comic entstanden ist, den der Chris quasi auf Basis dieser Maßnahmen, die Florian erarbeitet hat, AI, also AI-gestütztes Manga-Comic draus gemacht hat. Und ja, wir ja, hoffen und finden, dass dieses dass das auch den Inhalt dieser Maßnahmen irgendwie ja, so spielerisch vermittelt und also ja, wir schauen auf jeden Fall immer drüber und freuen uns da drauf. Also ja, da ist halt auch ein bisschen Manga, ein bisschen Comic, irgendwie versuchen, dieses Thema halt auch zu bringen, weil das uns am Herzen liegt, da so ein bisschen Ökologie und Nachhaltigkeit reinzubringen, das dann aber auch irgendwie jetzt spielerisch, kreativ zu vermitteln. Das ist die Idee bei den Eight Measures hier in der zweiten Ausgabe.
Und gerade wie es aufbereitet ist, finde ich halt auch nochmal spannend. Denn wenn man sich die anderen Bilder im Magazin so anschaut, das ist ja dann doch klassische, bitte nie falsch verstehen, klassische Fotografie. Es sind Fotos, Collagen, es sind auch mal schöne Filter drüber gelegt und alles. Und dann kommen wir auf einmal, bam, Manga. Es ist nochmal so ein in sich, meiner Meinung nach, ein sehr gewollter, positiver Bruch in der Stilart, wie es einfach gezeigt wird. Und ich musste erstmal auch ein bisschen, muss ich gestehen, es lesen und dann nochmal genauer angucken, um zu verstehen, um was es da jetzt eigentlich geht. Gehört es noch zur vorgehenden Geschichte? Ist es das Intro zur nächsten Geschichte oder irgendwie dergleichen? Und als ich dann gelesen hatte, auch verstanden hatte, was das soll, war es erstmal so ein bisschen, muss ich gestehen, für mich, für immer nur subjektiv gesehen, im ersten Moment so deplatziert war in der Ausgabe. Jetzt nicht von wo es in der Ausgabe jetzt abgedruckt wurde, sondern einfach die Machart. Aber das ist ja genau das, dieser Bruch, der wiederum was ganz Neues einleitet und dann wieder zurückgeht in die nächste Geschichte. Und das, also ich finde es super. Ich finde es klasse, dass so nochmal andere Elemente mit drin sind. Aber das ist ja genau das, was ich auch anfangs mal meinte. Es ist eben was ganz anderes wie das, was man als Golfheft so typischerweise ja, zu Hause rumliegen hat. Jetzt habe ich noch für jeden von euch eine Frage. Und Marc, du darfst gerne anfangen. Abseits der Geschichte aus Neuseeland, gibt es eine Highlight-Geschichte, die du vielleicht nochmal kurz den Titel ansprichst und in einem Satz, warum du sagst, das ist doch klasse und sollte man auf jeden Fall gelesen haben in der Ausgabe?
Alle, nein, doch alle. Alle sollte man gelesen haben. Und wenn man das Ding gekauft hat, wird man auch alle lesen, das verspreche ich. Aber es gibt eine Geschichte, die ich erwähnen will. Borderline Crazy Solstice. Das ist die Geschichte, eine Geschichte von Henry Karttunen. Henry, wie man unschwer an dem Nachnamen Karttunen erkennen kann, ist ein Finne. Henry ist zur Mitsommernachtswende an den Polarkreis gefahren, zu einem Golfplatz, der direkt an der Grenze beziehungsweise auf der Grenze zwischen Finnland und Schweden sitzt, ein Kaff namens Tornio, und hat dort zur Mitternachtsstunde Golf gespielt. Traumhaft schöne Geschichte, ist ein bisschen weird, so ein bisschen so Selbsterfahrungstrip, so ein bisschen Hunter S. Thompson, so ein bisschen Gonzo-Style.
Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Gonzo-Style. Ja.
Genau, so ein bisschen Gonzo-Style. Und illustriert worden ist das von jemand, die auf uns zugekommen ist und mit der wir eine in der Zwischenzeit, wie ich finde, fantastische Arbeitsbeziehung entwickelt haben. Sarah Butsorovic, bekannt als Kunkenise bei Instagram. Das ist eine Grafikerin aus Belgrad, die nichts mit Golf am Hut hat, was ich ganz super finde immer. Und die dann diese Geschichte interpretiert hat. Mit Bildmaterial von Henry oder aber auch eigene Sachen. Weil diese Geschichte, das ist mehr als ein Satz, entschuldige Andreas, diese Geschichte kreist sich um drei Begriffe, Ayaton, Rayaton und Kajotan. Drei finnische Begriffe, die im übersetzt timeless, also zeitlos, grenzenlos und nachtlos nennen. Und die hat dazu, wie ich finde, wunderbare Illustration ersonnen, die diese Geschichte für mich wirklich zu einem Must, also zu einem I really like this story machen. Wir mögen sie so sehr, dass wir sogar eine Sonderedition mit T-Shirts mit diesen Drucken gemacht haben, weil wir das Gefühl haben, wir wollen diese Bilder jedem zeigen, auch wenn er nicht das Magazin hat. So, das ist meine Geschichte. Entschuldigung, war etwas zu lang, mehr als ein Satz, aber so bin ich nun mal.
Alles gut, Marc, alles gut. Emil, selbe Frage auch an dich und Marc nochmals danke für den kleinen Teaser zu dieser Borderline Crazy Solstice-Geschichte. Emil, selbe Frage, abseits von Kanada, was ist für dich eine der Storys, die man auf jeden Fall gelesen haben muss in der aktuellen Ausgabe?
Ja, ich hatte jetzt gerade einen guten Satz Zeit, mir das zu überlegen. aber also wir haben... ich würde vielleicht noch mal nur ganz kurz erwähnen, also es sind 18 Stories insgesamt drin und wir haben auch 18 Kollaborateure. Also es ist gar nicht so leicht, da jetzt noch einen rauszupicken. Ich würde auch sagen, die haben auch unterschiedliche Stärken. Manche sind irgendwie eher visuelle Sachen, andere sind eher so ein bisschen mehr textlastig und zum Nachdenken. Ich schwanke zwischen zwei Geschichten, aber ich würde jetzt vielleicht nochmal die Game Changers, das Game Changers Format wählen, weil wir da im Prinzip so ein bisschen ganz junge Firmen, die so ein bisschen, sage ich mal, auch die Golf Industrie anders angehen. Also es ist zum einen sind Mockshade und Pinecoast dabei, die Headcover respektive so Sunday Bags machen und Students und Dragon Golf, letztendlich so ein Golf-Label und Dragon Golf im Portfolio von japanischen Schlägern und es sind einfach alles junge Unternehmen, die versuchen, ein bisschen auf andere Sachen zu achten. Und wir finden das einfach spannend, weil wir uns so ein Stück weit auch an so einer mit denen infizieren, weil wir im Prinzip so ein bisschen den Status quo irgendwie so ein bisschen ändern wollen und deswegen passt, glaube ich, die Geschichte nochmal irgendwie ganz gut zu erwähnen. Aber es ist auch ein bisschen schade um die anderen, die hier drin sind, die unerwähnt geblieben sind, aber es ist ja auch ein bisschen schön, das vielleicht offen zu lassen.
Es bleibt spannend, das wollte ich gerade sagen. Wir lassen ja noch ganz viel Spielraum dafür, dass die Leute einfach noch die ganzen Geschichten lesen können, die anderen Kollaboratoren kennenlernen können. Und das ist ja genau das, um was es eben geht, dass man einfach nochmal andere Perspektiven bekommt. Ich danke euch wirklich, euch beiden herzlich, dass ihr wieder dabei gewesen seid für Ausgabe 2 von Deep Patch Golf. Ich werde selbstverständlich den Link wieder in die Shownotes packen. Jeder, der sich fragt, wo kriege ich das Magazin? Deep Patch-Golf. Einfach eintippen, ihr werdet es finden. Ihr habt einen Link auf jeden Fall unten auch in der Videobeschreibung, sage ich schon, zu viel YouTube-Videos gemacht. In der Podcast-Beschreibung, ich setze euch da nochmal alles rein. Klickt einfach drauf, abonniert am besten einfach das Magazin, das ist das Allereinfachste, dann vergesst ihr keine Ausgabe mehr. Marc, Emil, nochmals herzlichen Dank für eure Zeit, eure Einblicke und dass ihr einfach etwas anders macht als alle anderen, aber dafür ist es doch umso besser.
Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Danke sehr.
Sehr, sehr gerne.
Ja, danke dir, Andreas. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Danke, danke. Dann euch noch eine gute Zeit und für alle anderen bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut und ciao, ciao.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.